Geliebte Geschwister in Christus Jesus, die Botschaft des Apostels Paulus wurde in einer Zeit großer religiöser Unruhe verkündet. Und besonders sein Evangelium weckte heftige Feindschaft. Die Gegner wollten dieses Evangelium an die Seite drängen und alles Mögliche andere an seine Stelle setzen. Und Rituale und Traditionen anderer Religionen, damals voran der jüdischen, drängen ja bis heute die Verkündigung des paulinischen Evangeliums zurück. Paulus brachte auch Unerhörtes zum Ausdruck. Botschaften, die unseren Denksinn weit übersteigen. Man lachte ihn als Narren aus, weil man seine Botschaft nicht verstand. Und daran sollten wir denken, wenn wir seine Briefe betrachten. Paulus enthüllt Gott, den Vater und seinen Christus. Und er spricht in seinen Briefen oft in Superlativen, wenn er vom Reichtum und vom Gnadengeschenk spricht. Und aus jedem seiner Worte hören wir aber auch die Dankbarkeit seines Herzens heraus. Sein ganzes Leben, ja nach dem Damaskuserlebnis, war von Christus bestimmt. Es war von Anfang an bis zum Ende hin auf diesen Christus ausgerichtet. Und von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus soll nun die Rede sein, und zwar bei der Betrachtung unseres Themas aus dem Epheserbrief. Die Epheser Kapitel 1 bis 3, die teilen uns ja gewaltige Dinge mit, die uns betreffen, die uns aufgrund der Gnade geschenkt wurden. Und Paulus macht uns zuerst mit diesem Christus bekannt. Wie und was er alles für die Schöpfung bedeutet. Er malt ihn uns förmlich vor Augen, um dann in den Kapiteln 4 bis 6 zum Ausdruck zu bringen, dass nämlich dieser Christus auch eine Beziehung zu unserer Gegenwart hat. Lehre und Wandel sind beides gleichwertige Wirkungen des Geheimnisses Christi. Keines schließt das andere aus. Sie gehören aufs Engste zusammen. Und es gibt kein Glaubensleben ohne würdigen Wandel. Es gibt kein Fortschreiten auf ein himmlisches Ziel hin mit ungebührlichem Wandel. Beides gehört untrennbar zusammen. Und Glaube und Wandel sind ja deshalb auch Früchte des einen Geistes, Wirkungen des einen Geistes. Nichts existiert für sich allein. Und das ganze Leben des Paulus wurde bestimmt von dem Leitwort, so wie er es im Kolosserbrief ausdrückt, im Kapitel 2, Vers 8, Christus gemäß. Die Überlieferungen und Grundregeln der Welt und der Menschen haben keine prägenden Bedeutungen mehr. Paulus und wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus. Und im ersten Kapitel erfahren wir in den Versen 9 bis 11, die haben wir übersprungen beim Lesen, von dem Geheimnis seines Willens, um in dem Christus das All aufzuhaupten. Und allein durch Paulus und seine Schriften wurde es verkündet, dass der Messias in Israel und auf der Erde regieren sollte, das war bekannt. dass aber der verherrlichte Christus über alle Mächte und Fürstlichkeiten in den Überhimmeln gesetzt wurde, das war unbekannt. Ebenso war vorher nie davon die Rede, dass eine Auswahl aus der Erde Anteil an seiner überhimmlischen Herrlichkeit haben sollte. Und um das bis dahin Geheimgehaltene zu enthüllen, hat Gott den Apostel Paulus auserwählt und zu seinem Werkzeug gemacht. Bevor der Messias im tausendjährigen Reich auf dem Thron Davids sitzen wird, ist er in den Überhimmeln das Haupt über alles geworden. Und das ist die große, bis dahin geheim gehaltene Botschaft des Geheimnisses Christi. Ja, im Epheserbrief weist Paulus vorwiegend auf die Vollendung hin und beschränkt sich meist auf die Körperschaft Christi, wenn er von dem Geheimnis seines Willens spricht. Und hier erfahren wir Ausblicke auf die Zukunft und die Beziehungen der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist. Ja, geliebte Geschwister, wir wollen uns in unserem Thema Gottes Herrlichkeit zuwenden. Was bedeutet denn eigentlich das griechische Wort Doxa, das im Deutschen mit Herrlichkeit übersetzt wird? Im Deutschen lehnt sich der Begriff Herrlichkeit an Herr an und weist auf den Vornehmeren, den Angesehenen, auf die Herrscherwürde hin. Im Griechischen bedeutet er so viel wie Meinung, die man hat, oder Meinung, in der man bei anderen steht, also Ansehen und Ruhm. Und allgemein ist das Wort Doxa verwandt mit den Begriffen Ehre, Ruhm, Glanz, Pracht, Erhabenheit, Ansehen. Wir wollen aber nun vom biblischen Begriff Herrlichkeit reden. Und er ist mit göttlichem, mit höherem Inhalt gefüllt. Es gibt wohl kaum einen ernsten Bibelleser, der sich schon nicht die Frage gestellt hat, was ist überhaupt Herrlichkeit? Und es wird kaum einem gelungen sein, darauf eine umfassende, endgültige, abschließende Antwort zu geben. Die erste Erwähnung der Herrlichkeit Gottes finden wir im zweiten Buch Mose. Da sagt Mose dem murrenden Volk: Am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes sehen, denn er hat euer Murren gegen Jahwe gehört. In Kapitel 16, 7. Und Jahwe führte Israel in der Wolken- und Feuersäule durch die Wüste. Und drei Verse später lesen wir: Und siehe, in der Wolke erschien die Herrlichkeit Jahwes. Und die Herrlichkeit Jahwes zeltete auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Und am 7. Tag rief Jahwe dem Mose aus der Mitte der Wolke zu. Und der Anblick der Herrlichkeit Jahwes bot sich vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges dar. Und dann trat Mose mitten in die Wolke hinein. Kapitel 24, 16 bis 18. Mose empfing ja in den 40 Tagen seines Verweilens auf dem Berg die Gesetzesvorschriften über die Stiftshütte und den Priesterdienst. Wir lesen Kapitel 40, die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die Stiftshütte, sodass Mose nicht in das Zelt der Zusammenkunft einzutreten vermochte, da die Wolke auf ihm weilte und die Herrlichkeit Jahwes die Stiftshütte erfüllte. Ja, die sichtbare Herrlichtsgegenwart Jahwes war nicht in der ganzen Stiftshütte zu erblicken. Sie weilte allein im Allerheiligsten über dem Sühnedeckel zwischen den Cherubim. Und sie gilt als das als Symbol des Wohnens Jahwes unter seinem Volk. Der Wegzug der Herrlichkeit Jahwes aus dem Tempel und der Stadt Jerusalem bedeutete in der Prophetie Gericht für Israel und ihre Wiederkehr den Anbruch einer neuen Heilszeit. Ja, geliebte Geschwister, viel wird von der Herrlichkeit Gottes im Wort Gottes geredet. Aber den Reichtum seiner Herrlichkeit, den macht Gott an den Gefäßen des Erbarmens bekannt, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Uns, die er auch beruft, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Römer 9, 23, 24. Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit Christi. Warum können wir den Begriff Herrlichkeit für diesen Begriff keine so erschöpfende Antwort geben? Nun, weil uns dazu die Voraussetzungen und das nötige Begriffsvermögen fehlen. Die paulinischen Briefe spiegeln ja die Herrlichkeit des auferstandenen, erhöhten und verherrlichten Christus wider. Und dieser Christus ist Paulus vor Damaskus begegnet. Ihm erschien der Herr nicht in der Gestalt, wie er den Zwölfen begegnete. Paulus war von Christi Herrlichkeit ergriffen. Saulus fällt auf die Erde, seine Begleiter erstarren vor Schreck und er selbst wird blind. Daraus erkennen wir einen großen Unterschied gegenüber den Zwölfen, den Vertretern des Königreichs Israels auf der Erde. Bereits zu Anfang des geistlichen Lebens unseres Lehrers Paulus erblicken wir die Unterschiede zu dem, was die Jünger Jesu erlebt hatten. Und dieser prinzipielle Unterschied zieht sich nachher durch die Botschaft des Paulus zielgemäß weiter. Alle bisherigen Offenbarungen werden an Größe, Umfang und Erhabenheit, an überströmender Gnade und überragender Herrlichkeit weit übertroffen. Und schließlich ruft Paulus im Blick auf das Ziel der Wege Gottes mit seiner Schöpfung anbetend aus: Gott alles in allem. Römer 11, 36 und 1. Korinther 5, 28. Ja, der damaligen Welt, der damaligen Menschheit war das verborgen. Da begann durch diese Begegnung eine neue göttliche Verwaltung von allergrößter Tragweite, die Haushaltung der Gnade. Und erst allmählich, wachstümlich, Schritt für Schritt, wurde auch Paulus zu dieser Erkenntnis geführt, die ihm selbst, obwohl direkt betroffen, zunächst verborgen blieb. Ja, geliebte Geschwister, die Paulus enthüllte Herrlichkeit des Christus findet ihren Ausdruck in seinen Briefen. Und den Empfängern seiner Briefe, der herausgerufenen Gemeinde der Körperschaft Christi, schreibt er: nüchterne Paulus in überschwänglichen Worten von der Herrlichkeit, die den Empfängern zugelost ist, der Gnade gemäß. Und Gottes Gnade, die sich während der gegenwärtigen Verwaltung in überströmender Weise auswirkt, vergibt nicht nur die Sünden, nimmt nicht nur die Sünden hinweg, sondern beschenkt den Sünder zusätzlich noch mit einer überschwänglichen Herrlichkeit. Unsere Berufung geht nach droben. Sie ist überhimmlisch und deshalb universal. Und um dieser Segnung willen achtet Paulus all seinen Gewinn im Umfeld der Segnungen Israels als Abraum. Und in Kurzform finden wir ja Israel Zukunft, seine große Verheißung, Daniel 7, Vers 27 beschrieben, nach dem Gericht über die Völker. Dort heißt es, danach wird das Königreich, die Gewalt und die Majestät des Königreichs unter allen Himmeln, dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gewährt. Sein Königreich ist ein äonisches Königreich und alle anderen Gewalten werden ihm dienen und hörig sein. Kein anderes Volk hat eine vergleichbare Verheißung wie Israel. Aber so wie unsere Herrlichkeit die Israels übertrifft, so übertrifft die Botschaft des Apostels Paulus auch die der Zwölf an Breite und Länge sowie Tiefe und Höhe. Die Botschaft der Zwölf entspricht der Niedrigkeit und der anschließenden Erhöhung des Menschensohnes, des Sohnes Davids, des wiederkommenden Königs Israels, des zukünftigen Herrn der Erde. Und sein Herrschaftsgebiet ist auf die Erde begrenzt. Gott schenkt Israel eine Gnade, die zu einer Herrlichkeit auf der Erde führt, zu irdischem Glanz. Die Berufung Israels und unsere Berufung stehen im Verhältnis wie Himmel und Erde. Und die Saulus auf dem Weg nach Damaskus erschienene Herrlichkeit findet nun ihre Fortsetzung und Ausbreitung in der herausgerufenen Gemeinde, die Christi Körperschaft ist, und zwar aus den Nationen und Israel. Und ihr Anfang war Paulus selbst. Ja, geliebte Geschwister, betrachten wir nun in Folge die Herrlichkeit, wie wir sie im Epheserbrief lesen. Wir haben die Verse aus Kapitel 1, 5 und 6 gehört. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand in Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und nun kommt die Zweckbestimmung. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das erste Kapitel des Epheserbriefs enthält mächtige, geballte Worte. Und unser Text enthält Zusicherungen, wie sie der Menschheit in früheren Verwaltungen nie gemacht worden ist und auch nie mehr gemacht wird, bis Gott einst alles in allem wird. Gott will die Herrlichkeit seiner Gnade enthüllen, die er uns in Christus Jesus schon vor äonischen Zeiten gegeben hat. 2. Timotheus 1, 9. Und alles, was Gott in dieser Verwaltung tut, das soll zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade führen. Und in diesem Brief wird die Gnade Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeitsfülle enthüllt und dargestellt. Und als Empfänger dieser Gnade hat sich Gott die Geringsten dieser Erde außersehen, die Unbedeutenden dieser Welt sind für Gott die geeigneten Gefäße. Und nur so kann die Herrlichkeit der Gnade Gottes zur Schau gestellt werden. Allein so charakterisierte Menschen haben ein Auge für die Herrlichkeit Gottes. Den Großen dieser Welt ist sie im Allgemeinen verborgen, von Ausnahmen abgesehen. Als Beschenkte tragen wir diesen Schatz heute verborgen in irdenen Gefäßen. Ja, welch ein liebendes Vorherbestimmen kommt darin zum Ausdruck, wenn unser Gott und Vater gegenwärtig sein Auge auf die Allergeringsten richtet, bevor sich sein Vorsatz für das gesamte All erfüllt. Sein Vorsatz kommt erst in der Vervollständigung der Frist zum Ziel. Das lasst uns nie aus dem Auge verlieren, damit wir nicht in dem Geschehen dieses bösen Äons entmutigt werden. So wie Gottes Vorsatz mit seinen Auserwählten zur Durchführung und zum herrlichen Ziel gelangt. So sicher ruht auch das Geschehen im All in seinen starken, weisheitsvollen Händen. Sein Christus ordnet ihm in der Vollendung das All unter. Und beides ist eng miteinander verbunden. Das Vorherbestimmen der Glieder der Körperschaft Christi liegt im Vorsatz Gottes im Blick auf das Ganze. Und zuerst will Gott an uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte zur Schau stellen. Epheser 2,7. Und die Übermacht seiner Gnade, wie wir es an Paulus selber sehen, mögen wir diese herrliche Tatsache in der Tiefe recht erfassen. Ja, geliebte Geschwister, Gottes Geist, geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung müssen dafür unsere Herzensaugen erleuchten, uns einführen in die Schatzkammern unseres Gottes. Der seelische Mensch, auch der religiöse, vernimmt die Dinge des Geistes nicht, sie sind ihm Torheit. Die von Gott zuvor erkannten sind die, an denen er nun die Herrlichkeit seiner Gnade darstellt, um den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der Überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt zu machen. Und eins wird die herausgerufene Gemeinde eine zur Schaustellung des alles übersteigenden Reichtums seiner Gnade in Güte inmitten der Überhimmlischen sein, um in den kommenden Äonen das vollständig durchführen zu können, gebraucht Gott nicht nur einen, sondern zwei Äonen. Heute allerdings sind ihre Träger noch unscheinbare Gefäße, die in der Welt keine Beachtung finden. Es ist heute eine verhüllte Herrlichkeit, die nur von einem geistlichen Auge wahrzunehmen ist. Einst aber, wenn wir Christus gleichgestaltet werden, werden wir heller strahlen als die Sonne in ihrer irdischen, überirdischen Herrlichkeit. Und mit dieser Herrlichkeit der Gnade Gottes sind die Glieder der Körperschaft Christi jetzt schon begnadet in dem Geliebten im Geist. Und diese Gnade, sie ist nicht nur eine vergebende Gnade, sondern eine rechtfertigende Gnade. Eine Gnade, die uns in den höchsten Sonnenstand erhebt. Gott begnadet uns mit seiner eigenen Gerechtigkeit. 2. Korinther 5,21. Auf der Grundlage seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Wir sind als Begnadete nicht nur mit Gott versöhnt, sondern wir, die einzigen Feinde, sind begnadet, sind ausgesöhnt. Ja, Gott hat uns zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt. Gnade ist das. Und ist der Liebesvorsatz Gottes in dem Sohn seiner Liebe, der nun verherrlicht und erhöht ist, um sich weitere Söhne zu erwählen, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und diese hat Gott vorher erkannt und bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Ja, diese Herrlichkeit des gegenwärtigen Sohnestandes, die sollten wir nie aus dem Auge verlieren und die Gottesworte, die davon reden, tief in unseren Herzen einprägen. Als Söhne Gottes sind wir sein Tatwerk. Und alles, was dazu nötig ist, ist uns von Gott geschenkt und vorherbereitet, um darin zu wandeln. Und diese gesegnete Erkenntnis hat eine sehr praktische Auswirkung für uns. Ja, geliebte Geschwister in Christus, wir sind Christi Körperschaft und seine Vervollständigung. Epheser 1, 22, 23. Und der Berufung durch Gott folgte die Rechtfertigung, damit wir in Christus Gottes Gerechtigkeit würden. Und allein auf diesem Weg der göttlichen Heilskette wird die Vorherbestimmung möglich. Nur so konnte Gott uns als zur Rettung Vorgezogene berufen. Und darin findet sein Liebesvorsatz und die Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist, ihre herrliche Durchführung. Und dazu schrieb Bruder Knoch einmal, 1958 ist das im UR erschienen, Rechtfertigung ist viel mehr als Tragkraft und Sühne. Aber selbst diese Gnade ist nicht das eigentliche Ziel Gottes, sondern nur eine feste Grundlage für eine noch höhere und innigere Form liebevoller Beziehungen. Sie bahnt den Weg für Aussöhnung, Freundschaft und Sohnschaft, kurz für Gottes Beziehungen, die seine liebende Nähe ausdrücken, die für seine ganze Schöpfung im Herzen geplant ist und durch Christus herbeigeführt wird. Und wir, die wir uns über all dies heute bereits freuen dürfen, werden mit ihm in der gesamten Schöpfung auf dieses Ziel hin zusammenwirken. Leider verwechseln so viele Gläubige die Gnade der Rechtfertigung mit viel geringeren Segnungen wie Vergebung und Schuldenerlass. Und nur wenn wir das wahre Wesen der Rechtfertigung erfassen, die jede Möglichkeit einer Verurteilung ausschließt und keinesfalls von unseren Taten oder Einschätzungen abhängt, nur dann haben wir dauernden Frieden und sind wirklich mit Gott ausgesöhnt. Aber auch Aussöhnung ist nicht das letzte Ziel Gottes mit seinen Erwählten. Die ist zwar das Köstlichste, was wir jetzt in unserem sterblichen Körper der Niedrigkeit erleben dürfen. Aber nach unserer Lebendigmachung in überhimmlischen geistlichen Körpern werden wir völliger erfassen, was die Worte bedeuten, die er aber rechtfertigt, die verherrlicht er auch. Römer 8, 30. Und das ist die garantierte Folge der Rechtfertigung. Doch diese kühne Aussage wurde durch menschliches Folgern so weit abgeschwächt, dass sie für uns den Sinn der Gewissheit weitgehend verloren hat. Doch Gott setzt sein Siegel darunter, indem er von ihr als einer zeitlosen Tatsache spricht, nicht von etwas Vergangenen oder Zukünftigen. Er verherrlicht uns. Und dies ist uns versichert, als er uns in der Vergangenheit berief und wie er es in herrlicher Zukunft ausführen wird. Soweit das Zitat. Und das entspricht Gottes Weisheit. Diese bisher verborgene Weisheit Gottes war vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt. Gott begnadet die Glieder der Körperschaft Christi mit dem Reichtum seiner Gnade. Damit schafft Gott die Grundlage für das Verständnis der Herrlichkeit der überhimmlischen geistlichen Segnungen, die uns nach Epheser 1, 3 und 2, 6 zugesichert sind. Gott begnadet uns mit einer Berufung nach oben in Christus, mit dem freien, unmittelbaren Zugang zum Vater. Damit Freimut und Vertrauen durch Christi Glauben versetzt er uns schon jetzt in die Überhimmel. Begnaden mein Schenken, meint die Liebe Gottes, seine besondere Zuneigung, seine Herabneigung zu uns. Auch Christus selbst wurde bei seiner Erhöhung so begnadet und wird es in Zukunft noch mehr sein. Hören wir dazu aus Philipper 2. Darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, der irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge huldige, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja, im Licht dieser strahlenden Herrlichkeit erkennen wir umso mehr den Gegensatz, nämlich unsere eigene Unwürdigkeit und Unvollkommenheit. Aber wir glauben den Zusagen Gottes. Wir nehmen Gott beim Wort, ihn, der selbst der Treue ist. Und wir rechnen mit der uns zugeeigneten Herrlichkeit der Gnade Gottes und stimmen in den Lobpreis des Paulus ein, dass Gott uns tauglich macht zum Losanteil der Heiligen im Licht. Kolosser 1,12. Ja, Gottes Wort zu glauben heißt, in den Spuren höchsten göttlichen Rechts zu wandeln. Ihm zu glauben, ist ein Dienst zu seiner Verherrlichung und zu seinem Lobpreis. Ja, geliebte Geschwister, halten wir noch einmal fest. Wir sind vorherbestimmt zum Sohnestand. In dem Geliebten, also nicht in uns. Nicht unsere guten Vorsätze, nicht weil wir einen so hervorragenden Charakter hätten. Nicht unsere Bemühungen sind die Grundlage für Gottes Zusicherung. Da hört jeder Eigenruhm auf. Nicht aufgrund unserer Frömmigkeit und Tugend. Nicht aufgrund unseres religiösen Empfindens, unseres guten Willens, sondern in dem geliebten Gottes, der sich nun unser erstgeborener Bruder nennen lässt. Die Grundlage dieser Zusicherung ist also nicht in dem, der glaubt, sondern in dem Geliebten, an den wir glauben dürfen. Vorherbestimmt in ihm. Das bezieht sich heute auf alle Gläubigen in Christus Jesus, an die Paulus damals schrieb, und es bezieht sich auf alle, die in dieser Verwaltung der Gnade durch den Glauben an das Evangelium herausgerufen werden. Von Gott vorherbestimmt zu sein, das harmoniert mit seinem Vorsatz. Und es ist ein köstliches Wissen über Gottes Vorsatz, dass er alles nach dem Ratschluss seines Willens im gesamten All bewirkt. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Unsere Textstelle zeigt wieder einmal mehr, dass es Gott nicht nur um die Rettung des Menschen geht, sondern um die Bekanntmachung der Kräfte der Auferstehung und Auferweckung, um die Lebenskräfte Christi, die in und durch uns geoffenbart werden dürfen, damit wir zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade seien, die in dem Geliebten begnadet sind. Und weil wir Begnadete sind, nicht um es zu werden, weil wir Begnadete sind, dürfen wir die Begnadung praktisch ausleben. Heilige Menschen sind lebende Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes inmitten einer zeitlichen Vergänglichkeit. Und besehnt sich doch das Vaterherz Gottes nach würdiger Darstellung seines Wesens. Was Gott will, das kann er mit Worten ausdrücken, wie wir es in der Heiligen Schrift finden. Wie Gott ist, das kann er nur darstellen lassen, und zwar durch seinen Sohn. Als er auf der Erde lebte, konnte er sagen, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und jetzt hören wir von einer Ergänzung, wie Gott ist. Lässt er durch seine Auserwählten, seine Heiligen darstellen. Epheser 3,10. Und alle diese unerhörten Macht- und Gnadentaten Gottes in Christus, die seine Heiligen der gegenwärtigen Verwaltung erfahren, sind geistliche Segnungen in den Überhimmeln, Auserwählung und Einsetzung in den Sohnestand. Da kann ja die Gefahr entstehen, dass wir das doch fast Unglaubliche gar nicht mehr voll in unserem Herzen bewegen, weil wir uns schon zu sehr an das Überwältigende gewöhnt haben, ohne es mit Lobpreis wahrzunehmen. Ja, der ganze überwältigende Liebesratschluss Gottes ist tatsächlich der Beweggrund all seines Handelns und hat seinen Sinn und sein Ziel im Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, der Lobpreis des in Liebe erwählenden und vollendenden Gottes ist der Zweck all seinen Wirkens. Der Lobpreis Gottes ist der eigentliche Sinn der Schöpfung. Da geht es um die Heimkehr seiner Geschöpfe in die heimholende Liebe des Vaters. So hat das mal ein Bruder ausgedrückt. Der Lobpreis geschieht nicht in unterwürfiger Schmeichelei oder angstvoller Huldigung, sondern er ist ein Echo auf die uns geschenkte Gnade und Liebe Gottes. Und die Herauswahl der Gemeinde ist heute nach Christus der nächste große Schritt zur Heimkehr aller Geschöpfe. Alle Handlungen Gottes verfolgen das Ziel, dass die Herrlichkeit seiner Gnade gepriesen wird. Es ist für uns wichtig, diese Zielsetzung nicht aus den Augen zu verlieren, nicht in ein frommes Ich-Leben hineinzugeraten, nicht wir Menschen, nicht unsere Rettung ist das letztendliche Ziel der Wege Gottes, sondern der Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und die Rettung der Menschen ist dazu ein Mittel. Ja, geliebte Geschwister, in unseren Versen 11 und 12 lesen wir, in ihm hat uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, die wir eine frühere Erwartung in Christus haben. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes, in der wir heute in so einer innigen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn vereinigt sind, ist eine herrliche Einheit. Der Vater und der Sohn und die Söhne. Ein engeres Verhältnis kann es nicht geben, weil es vom Geist Gottes gewirkt ist. Und Gott selbst ist der Urheber dieser Gemeinschaft, dieser Einheit. Und Paulus schreibt von einem Einssein, von der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist und ihm als Haupt über alles. Und diese Einheit ist ein Bild und eine Vorausdarstellung von jenem Zustand, wenn Gott alles in allen sein wird. Alles ist dann von der Liebe Gottes erfasst und durchdrungen. Und mit dieser Liebe liebt Gott heute schon die Ersten seiner Neuschöpfung. Diese Liebe bleibt aber nicht auf die herausgerufenen Gemeinde beschränkt, sondern sie wird das ganze All erfassen. Das All wird ein Gefäß seiner Liebe werden. Und wir erfahren sie schon heute, weil sie in unseren Herzen ausgegossen ist, und zwar durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Gott hebt uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wie wir nun mit ihm nicht nur versöhnt, sondern ausgesöhnt wird, so wird er einst auch die mit ihm jetzt noch entfremdete Menschheit mit ihm aussöhnen und aus sie wird ausgesöhnt sein. Die Paulus geoffenbarte Herrlichkeit Christi und Gottes, und er war ja ein Muster, ein Prototyp der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade. Die wird sich einmal vermehren und erweitern, bis das ganze All davon erfüllt ist und jede Zunge huldigt. Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja, es ist ein Anfang, der einmal zu diesem hohen Ziel führen wird. Darf diese Huldigung heute aus der herausgerufenen Gemeinde heraus geschehen, weil wir jetzt schon in dem Geliebten begnadet sind. Diesen Glauben zu erfassen, auszuleben, sowie sich darin in nichts beirren zu lassen, das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Es ist nicht unser Verdienst. Wie weit sind doch manche Gläubige noch von dieser gesegneten Erkenntnis entfernt, wenn sie die Meinung vertreten oder vielleicht sogar kämpferisch verteidigen, dass die jetzt nicht Glaubenden für immer und ewig verloren seien und es Gott nicht gelinge, sie zu retten, obwohl er es so gern tun würde. Wie wird doch damit Gott verunehrt? Glauben wir stattdessen dem Evangelium und preisen wir die Macht der Herrlichkeit und seiner Gnade. Ja, es ist schmerzlich, erleben zu müssen, dass es bis heute dem Gott dieses bösen Äons gelingt, diese herrlichen Wahrheiten zu verdunkeln und sie so vielen Gläubigen unglaubhaft zu machen. Möge Gott noch vielen die Augen für die Vollständigkeit seiner alles umfassenden Gnade öffnen, damit der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus in ihren Herzen erstrahlen kann. Aber ein Blick in unseren eigenen Glaubenswerdegang wird uns milde stimmen gegenüber Brüdern und Schwestern, die diese Wahrheit heute noch nicht erfassen können. Bedenken wir stets, was Paulus den Korinthern schreibt. Wer hat es denn dir zuerkannt, unterschiedlich zu beurteilen? Was hast du aufzuweisen, dass du nicht erhalten hättest? Wenn aber du es erhieltest, was rühmst du dich, als ob du es nicht erhalten hättest? Wir sind allein niemandem etwas schuldig, als einander zu lieben, so schreibt Paulus Römer 12, 8. Meint der Apostel Paulus damit die Liebe zu den Konkordanten, die man uns so oft nennt? Nein, die Liebe zu allen Heiligen. Und diesen Mahnruf des Apostels lasst uns als seine Nachahmer immer wieder neu beherzigen und Gott wirke es, dass wir dies in die Tat umsetzen, nicht nur denen gegenüber, die unsere Gesinnung teilen, sondern auch gegenüber solchen, die uns darin nicht verstehen. Paulus verbindet seine lehrmäßigen Botschaften stets mit daher einhergehenden praktischen Ermahnungen. Denn das Erkennen und Erfassen solcher Wahrheiten ist nur dann Gott wohlgefällig, wenn Lehre und Anwendung Hand in Hand gehen. Und lasst uns deshalb diese Wahrheiten nicht nur mit unserem Kopf erfassen, sondern mit unserem Herzen und Wesen, mit unserem ganzen Sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Noch ein kurzes Wort zum Schluss. Paulus fügt ja dort noch an, wir, die wir eine frühere Erwartung haben. Paulus ist der Verkünder der Gnade und die Wirkungsstätten der Gnadensegnungen sind nicht länger die Erde, sondern die überhimmlischen Regionen. Die Gnade kann ihre Empfänger nicht auf der Erde lassen, wenn sich die göttlichen Zorngerichte auswirken in der Zeit der Drangsal für Israel am Tag des Herrn. Und deshalb empfiehlt Paulus eine frühere Erwartung und sie wurde das besondere Kennzeichnen, durch das die paulinischen Nationen und Gemeinden sich unterscheiden. Sprechen wir uns alle zu mit dieser überaus herrlichen und glückseligen Erwartung der Anwesenheit unseres Herrn aus dem Himmel, wie es im Thessalonicher Brief im 1. Kapitel 4 berichtet ist. Er wird uns aus des Zornes kommen bergen durch eine Entrückung. Und diese Erwartung hebt unsere Herzen empor, weg von dem Jammer dieser Welt und dieser Zeit. Sie erfüllt uns mit Freude, ist uns Ansporn, geistlich ausgerichtet zu werden, wie es den göttlichen Tatsachen entspricht. Und diese Erwartung bringt Freude und Ermunterung in unser Leben, richten wir uns darum täglich auf dieses Ziel im Glauben aus. Und ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und möge euer Geist unversehrt und die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.